Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
I have to say that I'm happy about the deal, but I'm sad about Brexit. Have a good time.
Ich bin glücklich über den Deal, aber traurig über den Brexit, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach dem Verhandlungsdurchbruch. Und damit herzlich willkommen zum Nachtmagazin. So wie Juncker wird es einigen gegangen sein heute in Brüssel. Am Ende ging alles sehr, sehr schnell. Erst haben sich die EU und Großbritannien auf einen neuen Brexit-Vertrag verständigt. Dann haben ihn die europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel einstimmig angenommen. Damit ist theoretisch der Austritt Großbritanniens aus der EU noch zum Ende des Monats möglich. Um die neuen Details des neuen Regelwerks war bis zuletzt gerungen worden. Judy Kurz berichtet.
Es ist vielleicht der letzte Auftritt von Boris Johnson in Brüssel als Regierungschef eines EU-Mitgliedslandes. Denn es gibt einen neuen Brexit-Deal. Johnson zufrieden, er will seine Versprechen einhalten. Für uns in Großbritannien heißt das, wir können einen echten Brexit liefern, der unseren Ansprüchen genügt. Es bedeutet, wir verlassen die EU am 31. Oktober. Jean-Claude Juncker nach eigenem Bekunden betrübt über den Brexit an sich, aber froh über das Abkommen. Wir haben einen Deal. Und dieser Deal bedeutet, es gibt keinen Grund zur Verlängerung mehr. Es ist ein fairer und ausgeglichener Vertrag. Es ist der Beweis dafür, dass wir es ernst meinen. Nach Angaben von EU-Chefunterhändler Barnier sieht das Abkommen unter anderem vor, keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland. Nordirland verbleibt im Zollgebiet Großbritanniens. Zollkontrollen für bestimmte EU-Waren werden durch Großbritannien durchgeführt. Diesen Punkten konnten die Staats- und Regierungschefs schnell und einstimmig zustimmen.
Natürlich ist das Dokument, was wir jetzt sehen, sozusagen ein Kompromiss von allen Seiten, der aber von uns unterstützt werden kann, weil er wesentliche Bedingungen umsetzt, die wir immer wieder genannt haben.
Besonders erleichtert der irische Taoiseach, Regierungschef Varadkar. Als unmittelbar vom Brexit betroffener Staat hatte die EU den Iren eine besondere Rolle zugesprochen und regelmäßig Solidarität bekundet. Es fühlt sich ein bisschen an, als würde ein alter Freund auf Reisen gehen, in ein Abenteuer aufbrechen ohne uns. Wir hoffen, Großbritannien findet, was es sucht. Aber es wird auch immer einen Platz für sie am Tisch geben, wenn sie zurückkommen wollen. Wie im Falle eines Scheiterns des Deals im britischen Parlament weiterverfahren werden soll, haben die Staats- und Regierungschefs heute noch nicht beschlossen.
Er wird heute wohl nicht gejubelt haben. Im Gegenteil, den Gegnern des Brexit droht ein endgültiges Ende des Traums, vielleicht doch noch in der EU zu verbleiben. Aber wird die Einigung vom Gipfel in Brüssel Bestand haben? Das wird sich am Samstag entscheiden, wenn das britische Unterhaus abstimmt. Es sieht mindestens wackelig aus. Die nordirische DUP, mit der Johnson regiert, hat schon Widerstand angekündigt. Und falls die Opposition geschlossen gegen den Deal stimmen sollte, würde es wohl nicht reichen. Annette Dittert über den Stand der Dinge.
Schon bevor Johnson in Brüssel seinen Deal verkündet, erklären führende Tories in London ihn zum finalen Durchbruch. Der dem rechten Brexit-Flügel zugehörige Jacob Rees-Mogg gerät geradezu ins Schwärmen. Ein goldenes Zeitalter wird anbrechen, in dem wir frei sein werden von dem schweren Joch der Europäischen Union, das uns so viel Geld gekostet hat. All das wird vorbei sein. Auf den Bänken gegenüber sah man das völlig anders. Sowohl Labour als auch die schottische Nationalpartei erklärten, am Samstag gegen Johnsons Deal stimmen zu wollen. Wir verlieren zu viel, vor allem die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die für unsere Wirtschaft so wichtig ist. Schottland wird diesen Deal niemals akzeptieren. Der Labour-Führer schloss ebenfalls aus, dass seine Partei Johnson zu einer Mehrheit verhelfen könnte. Wir können diesen Deal nicht unterstützen und werden ihn niederstimmen. Und auch die 10 Abgeordneten der nordirischen DUP haben erklärt, Johnson nicht unterstützen zu wollen. Die geplante Anbindung Nordirlands an Großbritannien ist ihnen nicht eng genug.
Dieses Bild wirkt nicht gerade so, als würden sich hier beste Freunde treffen. Eiserne Mienen, scharfe Blicke. Vom Treffen zwischen US-Vizepräsident Pence und dem türkischen Präsidenten Erdogan heute in Ankara hatten sich vorab nur wenige handfeste Ergebnisse erhofft. Zu vergiftet schien das Klima nach gegenseitigen Attacken in den vergangenen Tagen. Umso überraschender kam dann am Abend die Meldung, Erdogan habe einer Waffenruhe in Nordsyrien zugestimmt. Beim näheren Hinsehen zeigt sich aber, dass das für den türkischen Staatschef kein schlechter Deal ist. Katharina Willinger.
Als der amerikanische Vizepräsident Pence am Abend in Ankara vor die Presse tritt, bestätigt er bereits kursierende Gerüchte über einen möglichen Deal. Am heutigen Tag haben sich die Vereinigten Staaten und die Türkei auf eine Waffenruhe in Syrien geeinigt. Die Türkei wird ihre Operation aussetzen, um es den Kräften der YPG zu ermöglichen, sich aus der Sicherheitszone zurückzuziehen, innerhalb der kommenden 120 Stunden. 5 Tage Feuerpause, ein Ergebnis, das die Amerikaner als Erfolg ihrer Diplomatie verkaufen. Doch bislang ist nicht klar, ob die kurdische Miliz YPG bei diesem Vorhaben mitzieht. Bisher schien sie nicht bereit dazu. Den ganzen Tag über gab es wieder schwere Gefechte in der syrischen Stadt Ras Al Ain, in der auch Zivilisten eingeschlossen sein sollen, melden lokale Hilfsorganisationen. Die angekündigte Feuerpause kommt überraschend. Noch gestern hatte Erdogan erklärt, man sei zu keinem Waffenstillstand bereit. Dass Pence in den heutigen Verhandlungen mit weiteren Sanktionen gedroht haben könnte, verneint dieser am Abend. Kurz nachdem er den vermeintlichen Durchbruch verkündet, tritt der türkische Außenminister vor die Kameras und schildert seine Version des Deals. Das ist kein Stopp, das ist keine Waffenruhe. Eine Waffenruhe beschließt man zwischen zwei legitimen Parteien. Wir unterbrechen die Operation nur, damit die Terroristen, das Ziel unserer Operation, die Sicherheitszone verlassen. Die YPG müsse zudem alle Waffen abgeben, das sei Teil des Abkommens zu Çavuşoğlu. Auch mit den Russen werde man weiter verhandeln. Assads Schutzmacht war in den vergangenen Tagen in einige Gebiete im Norden vorgedrungen, genau wie Truppen des syrischen Regimes, nachdem die YPG um Hilfe gebeten hatte. Damaskus und Russland dürften sich kaum auf die sogenannte Sicherheitszone, wie sie die Türkei weiterhin plant, einlassen. In Ras Al Ain ist es am Abend weitgehend ruhig. Nur vereinzelt sind Schüsse zu hören. Ob der heutige Tag tatsächlich ein Ende der Kämpfe bringt, scheint derzeit keineswegs sicher.
Und damit weiter zu Jan-Philipp Burkert für uns in Washington. Wie sind denn die Reaktionen in den USA auf das amerikanische Verhandlungsergebnis?
Ja, hier in Washington herrscht eine gewisse Erleichterung darüber, dass das Blutvergießen durch diese Waffenruhe vorerst gestoppt ist. Aber gleichzeitig kritisieren die Demokraten im Kongress das von Vizepräsident Pence abgehandelte Abkommen als große Heuchelei, so wörtlich. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, erklärte, dass Präsident Trump ja Erdogan alles gegeben habe, was dieser wollte, nämlich den Abzug der kurdischen Milizen aus dem Grenzgebiet, ohne dass er dafür etwas aufgeben habe müssen. Und das ist besonders bemerkenswert. Schumer kündigte neue Sanktionen gegen die Türkei an, die vom Kongress auf den Weg gebracht werden sollen, also über den Kopf von Präsident Trump hinweg. Und Schumer sagte, dass das auch in der kommenden Woche mit Unterstützung der Republikaner geschehen würde. Das wäre also eine offene Rebellion gegen Trump und eine schallende Ohrfeige für den Präsidenten.
Also offenbar auch kritische Stimmen aus den eigenen Reihen. Wie sehr schadet denn das Vorgehen Trump dann bei seinen eigenen Anhängern?
Also wenn wir hier im Land unterwegs sind, dann stellen wir immer wieder fest, dass die Anhänger sich für Außenpolitik überhaupt nicht interessieren. Da ist es die Wirtschaft, die zählt, insbesondere bei der Wahlentscheidung. Aber ganz anders sieht es natürlich innerhalb der Republikanischen Partei aus. Da gibt es schon seit einigen Tagen großen Widerstand gegen Trump. Und gerade gestern hat das Repräsentantenhaus den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Norden Syriens verurteilt. Und das ist wirklich bemerkenswert, mit 2/3 Mehrheit auch unter den Republikanern. Das hat es, seitdem Trump im Amt ist, noch nie gegeben, so offenen Widerstand gegen den Präsidenten.
Wenn man sich das alles anschaut, lässt sich denn da überhaupt so etwas wie eine Syrien-Strategie des US-Präsidenten erkennen?
Also wenn man sich hier umhört in Washington, selbst Trumps Parteifreunde erkennen da keine klare Strategie, das muss man ganz klar sagen. Sichtbar ist eigentlich nur eine Kontinuitätslinie und das ist, dass Trump immer wieder gesagt hat, er wolle die US-Truppen aus den Kriegen, aus den verschiedenen Regionen der Welt nach Hause holen, um damit natürlich auch bei seinen Wählern zu punkten. Aber vor diesem Hintergrund ist es eben besonders widersprüchlich eigentlich, dass Trump gerade kürzlich noch 3000 neue Soldaten nach Saudi-Arabien entsandt hat.
Jan-Philipp Burkhardt, ganz herzlichen Dank für diese Informationen nach Washington.
Gerne.
Während in Ankara Amerikaner und Türken heute verhandelten, ging der Krieg und das Sterben im nordsyrischen Kriegsgebiet weiter. Und zunächst soll es um die Stadt Adar es-Salaam nach Angaben des Roten Halbmondes noch massive Kämpfe gegeben haben. Seit Beginn des türkischen Einmarschs wurden Hunderte getötet, auch Zivilisten. Krankenhäuser und Hilfsorganisationen kommen mit der Versorgung der Verletzten kaum nach. Wie so oft in Kriegen sind es auch Kinder und Frauen, die einen hohen Preis zahlen. Daniel Hechter berichtet.
Häuserkampf in Ras al-Ain. Kurdische Kämpfer leisten erbittert Widerstand. Die Stadt ist eingekesselt, liegt unter Dauerbombardement. Kein Wasser und Strom. Noch immer harren in den Häusern Zivilisten aus, ohne Chance auf Flucht. Türkei-nahe Milizen sollen mittlerweile einzelne Stadtviertel eingenommen haben. Verletzte können nur noch notdürftig versorgt werden. Bei einigen Patienten steht gar der Verdacht im Raum, Opfer eines Giftgasangriffs geworden zu sein, wie Fee Baumann vom kurdischen Roten Halbmond sagt.
Momentan untersuchen wir noch, was genau die chemische Zusammensetzung sein könnte, ob es eine chemische Attacke war. Das können wir aber momentan noch nicht bestätigen. Die Untersuchungen dazu laufen aber.
Die Kliniken in Nordsyrien sind mit der dramatisch steigenden Zahl von Patienten heillos überfordert. Mehr als 650 Zivilisten wurden verletzt, mehr als 200 sind gestorben, darunter 18 Kinder, wie die kurdische Gesundheitsbehörde meldet. Dieses Mädchen hat ein Bein verloren, ihr Bruder ist tot, die Mutter verzweifelt. Was haben wir verbrochen, dass eine Rakete in unserem Viertel einschlägt? Direkt neben unserer Wohnung, unserer Tür. Das sind unschuldige Kinder. Sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Freundlicher Empfang für IS-Anhänger, die aus einem Camp geflohen sind. Dieser Kämpfer einer türkeinahen Miliz nennt sie Zivilisten und Brüder. Sie haben derzeit wenig zu befürchten. Die syrisch-demokratischen Kräfte haben den Kampf gegen die Terrormiliz eingestellt.
Schwarzer Hut, dunkles Sakko und hinter der roten Kladde, die er sich vors Gesicht hält, trägt Bruno D. eine dunkle Sonnenbrille. Dieser 93-jährige alte Herr ist angeklagt, der Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen. Begangen während des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager nahe Danzig, wo Bruno D. Wachmann war. Er hat sich nie versteckt, sich keinen falschen Namen zugelegt. Jahrzehntelang lebte Bruno D. trotzdem von der Justiz unbehelligt. Erst seit wenigen Jahren wertet sie nämlich die Tätigkeit eines Wachmannes in einem Konzentrationslager als Beihilfe zum Mord. Nun also der Prozess gegen einen alten Mann, der den wenigen Überlebenden von damals endlich Gerechtigkeit bringen soll. Jan Liebold und Julian Feldmann berichten.
Aba Naor ist Jude, 91 Jahre alt, lebt heute in Israel. Er hat den Holocaust überlebt, der Großteil seiner Familie aber nicht.
Es war keine kleine Familie. Von diesem Vater zum Beispiel sind am Leben geblieben 1, 2, 3, 4. Vier Leute sind am Leben geblieben. Von diesen alle, die deinem Vater sind, das ist ein Familienbild. Auch wenn ich es nicht immer zeige, oder fast nie, man lebt mit der Vergangenheit die ganze Zeit. Das wird man nicht los.
Gemeinsam mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder wird der damals 16-Jährige 1944 ins Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig gebracht. Hier sperren die Nazis Polen und Juden ein. Sie töten systematisch durch Erschießungen und Giftgas. Und auf den Lagertürmen stehen SS-Wachleute bereit einzugreifen, wenn jemand fliehen will.
Das war zwischen die zwei Lager, Frauenlager und Männerlager. Da hat man einen Wachmann gesehen. Man musste nur sehen, nicht zu nah an den Draht anzukommen, weil da haben die geschossen. Ganz einfach.
Bruno D. war so ein Wachmann. Als damals 17-Jähriger diente er in Stutthof. Nun wird er angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 5230 Fällen. Nach dem Krieg lebt er jahrzehntelang unbehelligt in Hamburg. Erst 2016 leitet die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Verfahren ein. Ermittler vernehmen Bruno D.
Der Angeklagte hat ausführliche Angaben über seine Tätigkeit in Stutthof gemacht. Er hat zugegeben, auch Tötungen selbst wahrgenommen zu haben. Das betraf insbesondere die Tötungen durch Giftgas.
Doch persönliche Schuld streitet D. bislang ab. Er habe Befehlen gehorchen müssen. Am Prozess nehmen auch 33 Nebenkläger, Überlebende und Angehörige teil. Trotz des hohen Alters von Bruno D. hoffen sie, dass es zu einem Urteil kommt.
Mord verjährt nicht, es muss verfolgt werden von den Strafverfolgungsbehörden. Und eine andere Sache ist natürlich die, dass wir eine große moralische Verantwortung gegenüber den ebenfalls betagten Opfern haben, die zu keinem Zeitpunkt Gerechtigkeit erfahren haben.
Für den Stutthof-Überlebenden Abana Ohr kommt der Prozess gegen Bruno D. allerdings zu spät.
Das hätte man vor 50 Jahren machen sollen. Das hat man nicht gemacht. Nicht nur, weil man nicht wusste, nach meiner Meinung, man wollte nicht.
Jetzt, im Jahr 2019, sei das Urteil gegen einen einzelnen alten Mann nicht mehr das Wichtigste, sondern, dass sich die Menschen an die NS-Verbrechen in Stutthof erinnerten.
Die Angst vor Überfremdung hat viele Menschen während der sogenannten Flüchtlingswelle 2015 auf die Straße getrieben, zum Beispiel im Rahmen der rechten Pegida-Demonstrationen. Diese Überfremdungsangst hier als Persiflage dargestellt in einer Plastik, mit der, wie viele meinen, verantwortlichen Bundeskanzlerin. Überall auf der Welt haben Menschen in bestimmten Situationen Angst. Aber im Ausland ist die German Angst ein feststehender Begriff und steht für eine ganz elementare Furcht. Doch gibt es eine deutsche Angst wirklich? Eine Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig will diesem Phänomen auf den Grund gehen. Julia Gröbel.
Angst hat viele Facetten. Einige davon sind typisch deutsch, so die These der neuen Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.
Das Typische ist, dass es hier sehr, sehr, sehr starke Angstäußerungen gibt, die sich äußern in Form von Demonstrationen, Protesten und es sofort eine große Masse auch an Presseresonanz gibt.
Angst vor Atomkriegen, Umweltzerstörung, Zuwanderung und Datenmissbrauch. Etwa 300 Exponate zeigen, dass es viele Ängste, die die Menschen heute haben, schon in den 80er oder 90er Jahren gab.
Das ist eine Erkenntnis, die diese Ausstellung auch bei der Arbeit daran mitgebracht hat, dass es eben nicht so ist, dass es immer neue Ängste sind, sondern dass es alte Ängste sind, die aufploppen immer wieder, wenn sie nicht irgendwie bearbeitet worden sind.
In den 80ern ängstigt das Waldsterben die Menschen. Ein Dresdner Künstler malt deshalb symbolisch Bäume an. Die Stasi lässt das Waldstück daraufhin abbrennen. Angst auszudrücken, in der DDR war das nicht gewünscht.
Dieses nicht rausschreien dürfen, diese Angst, nicht auf die Straße bringen, hat sicherlich auch mit dem heute etwas zu tun, dass man vielleicht heute etwas nachholt, was damals nicht stattfinden konnte.
Am Ende werden die Besucher gefragt, was ihnen persönlich Angst macht.
Es nimmt einfach kein Ende. Das lange Wolkenband, das seit Tagen schon über Norddeutschland hinwegfegt. Und so gibt es auch morgen im Norden wieder viele Wolken und etwas Regen. Viel besser hat es da der Süden, wo der goldene Oktober vielerorts weitergeht. Hier die Vorhersage.
Der Regen vom Südwesten bis in die Mitte wird in der Nacht schwächer und erreicht im Laufe der Nacht den Nordosten. Am Tag im Osten und Südosten freundliche Abschnitte, sonst ziehen von Westen kräftige Schauer über die Mitte und den Norden. Vereinzelt sind auch Gewitter dabei, dann im Westen Lichtblicke. Am Tag im Nordwesten 12 bis 17 Grad, im Osten steigen die Werte an auf bis zu 21 Grad. In der Nacht zu Samstag Temperaturen zwischen 12 und 5 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einer Folge Die Füchsin. Und Jens Riva meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:10 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.